Im Namen unseres Herrn und Heilandes möchte ich auch alle ganz herzlich begrüßen, auch zu dieser Morgenstunde. Der Herr hat uns wieder die Möglichkeit gegeben, in sein Haus zu kommen, Gemeinschaft miteinander zu pflegen. Und so wünsche ich, dass auch Jesus Christus uns heute in seinem Wort wieder begegnen möchte. In der Adventszeit, da warten wir voller Erwartung, voller Vorfreude auf das kommende Weihnachtsfest. Gleichzeitig, meine Lieben, erinnert uns doch der Advent auf ein ganz besonderes Ereignis, was noch vor uns steht. Und das ist das Ereignis, dass der Herr Jesus wiederkommen wird. Genauso wie er das erste Mal gekommen ist, so hat er versprochen in seinem Wort, dass er wieder auch kommen wird. Und das ist für uns Christen irgendwie so ganz selbstverständlich, so ganz klar. Aber Menschen, die dieser Aussage der Bibel ungläubig gegenüberstehen, die sagen, ja, Moment mal, steht es nicht in der Bibel, dass das Ganze doch irgendwie bald kommen soll? Und der Apostel Petrus, er greift diesen Gedanken auf und sagt so im 2. Petrus 3, Vers 3, und wisst vor allem, dass in den letzten Tagen Spötter kommen werden, die nach ihren eigenen Leidenschaften leben und sagen, wo ist die Verheißung seiner Wiederkunft? Denn nachdem die Väter entschlafen sind, bleibt es alles, wie es von Anfang der Schöpfung gewesen ist. Diese Aussage, sie trifft, glaube ich, wirklich so den Kern der Zeit. Menschen können tatsächlich so in Zweifel kommen. Es ist zwar verheißen, aber wir haben jedes Jahr den Sommer, den Winter, die Jahreszeiten und die Zeit geht auch irgendwie weiter. Und doch, meine Lieben, ich bin so dankbar, dass wir Gottes Wort haben dürfen. Und so wie die Verheißungen der Vergangenheit in Erfüllung gegangen sind, zu ihrer Zeit, zu der festgelegten Zeit, so wird auch diese Verheißung auch in Erfüllung gehen. Und da möchte ich jetzt besonders aus dem verlesenen Wort aus Johannes 14, den dritten Vers, auch nochmal wiederholen. Johannes 14, Vers 3, und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Ich habe das Thema aus diesem dritten Vers auch überschrieben, ich komme wieder. Ich weiß nicht, meine Lieben, was löst diese Aussage bei uns persönlich aus? Ich komme wieder. Ich glaube, es hat zwei Facetten, diese Aussage. Die eine, sie ist sehr, sehr hoffnungsfroh. Da wollen wir einfach mal zwei verliebte Menschen betrachten. Sie sind eine gewisse Zeit zusammen und aufgrund gewisser Umstände müssen sie sich für eine gewisse Zeit auch trennen. Und der Junge sagt zu dem Mädchen, ich komme wieder. Was empfindet das Mädchen eigentlich? Sie weiß ganz genau, ich bin geliebt, ich bin wertgeschätzt und mein Freund, er meint es wirklich aufrichtig. Und wenn wir auch eine gewisse Zeit voneinander jetzt räumlich vielleicht getrennt sind, so sind unsere Herzen aber doch miteinander verbunden. Und ich bin mir ganz sicher, sobald mein Freund die erste Gelegenheit hat, zu mir zu kommen, dann wird er das auch machen. Die andere Aussage, ich komme wieder, da könnte vielmehr diese Facette durchkommen, wenn einer sich ja, bei bestimmten Pflichten und Aufgaben, ob das auf der Arbeit ist oder sonst wie, hat sich etwas zu Schulden kommen lassen und er weiß ganz genau, dass da etwas nicht stimmt und sein Chef sagt zu ihm, ich komme wieder, ich prüfe das Ganze, dann löst es mit Sicherheit bei demjenigen ein ganz, ganz anderes Gefühl auf uns. Ein Gefühl, wenn der Vorgesetzte das Ganze prüfen wird, wenn ich mich persönlich verantworten muss, dann muss ich eben Rechenschaft auch geben, was hier tatsächlich auch gelaufen ist. Ich komme wieder. Eine Aussage, die einerseits so viel Hoffnung, so viel Freude gibt und auf der anderen Seite mit so einem Ernst verbunden ist und das uns persönlich unsere Verantwortung auch Gott gegenüber auch zeigt. Und ich möchte zu Anfang auf die Art und Weise des Kommens Jesu zu sprechen kommen und einfach die Punkte, die uns das Wort Gottes so klar und deutlich auch sagt, auch hier erwähnen. Gottes Wort sagt, wie er gegangen war, so wird er auch wiederkommen. Wir haben hier diese wunderbare Schriftstelle in Apostelgeschichte 1, Vers 11. Wir wissen, dass der Herr Jesus es den Jüngern angekündigt hat, dass er nach seiner Auferstehung auch gen Himmel fahren wird. Und dann ist er gen Himmel gefahren, die Jünger sehen ihn und dann kommen ja die zwei Engel. Und sie bezeugen jetzt diese Botschaft, ihr Männer von Galiläa, was steht ihr da und seht gen Himmel? Dieser Jesus, der von euch weg in Himmel aufgenommen wurde, wird so wiederkommen, wie ihr ihn habt in Himmel fahren sehen. Wie er gegangen ist, so ist es auch hier angekündigt, wird er wiederkommen. Das heißt, in den Wolken des Himmels wird der Herr Jesus zu uns kommen. Der zweite Gedanke, er wird hier auf den Wolken kommen. Das wird hier nochmal auch in Matthäus 24, Vers 30 sehr deutlich gezeigt. Und dann wird erscheinen das Zeichen des Menschensohns am Himmel. Und dann werden wehklagen alle Stämme der Erde und werden sehen den Menschensohn kommen auf den Wolken des Himmels mit großer Kraft und Herrlichkeit. Der dritte Punkt. Es wird unerwartet kommen. Auch da gibt es Schriftstellen, möchte jetzt hier zwei zitieren, Matthäus 24, Vers 36. Von dem Tage aber und der Stunde weiß niemand, auch die Engel im Himmel nicht, auch der Sohn nicht, sondern allein der Vater. Und Herr Jesus geht einige Verse später auch weit auf das Thema ein und sagt dann Folgendes, darum wachet, denn ihr wisst nicht, an welchem Tag euer Herr kommt. Das sollt ihr aber wissen, wenn ein Hausherr wüsste, zu welcher Stunde in der Nacht der Dieb kommt, so würde er ja wachen und nicht in sein Haus einbrechen lassen. Darum seid auch ihr bereit, denn der Menschensohn kommt zu einer Stunde, da ihr's nicht meint. Wir haben andere Aussagen der Bibel, die uns ein ganz normales Leben erläutern. Wie zu den Zeiten Noahs wird gesagt. Sie haben geheiratet, sie haben sich heiraten lassen. Das ist der übliche Alltag. Und so soll auch das Wiederkommen des Herrn Jesus sein. Wir stecken in unseren Pflichten, in unseren Aufgaben, ein ganz schlichter Alltag. Und auf einmal, so ganz unerwartet, wird der Herr Jesus kommen. Und das Ganze wird nicht im Verborgenen geschehen, sondern es wird öffentlich sein. Matthäus 24, Verse 26 und 27. Wenn sie also zu euch sagen werden, siehe, er ist in der Wüste, so geht nicht hinaus. Siehe, er ist drinnen im Haus, so glaubt es nicht. Denn wie der Blitz ausgeht vom Osten und leuchtet bis zum Westen, so wird auch das Kommen des Menschensohns sein. Es wird nicht nur unerwartet sein, sondern es wird für den ganzen Erdkreis, für alle Menschen klar und deutlich sein, da ist der Herr Jesus gekommen. Nicht dass der Herr Jesus bloß auf einem Kontinent kommt und dass Menschen bloß in einer Stadt es sehen, sondern alle Menschen auf der ganzen Erde werden es miterleben. Und nun möchte ich, meine Lieben, unsere Blicke, unsere Gedanken heute in diesem zweiten Punkt mehr auf diesen neuen Himmel, auf die neue Erde auch richten. Was sagt uns eigentlich Gottes Wort, was eigentlich danach passiert? Dass da Jesus kommen wird, das haben wir jetzt gesehen an den vier Punkten, aber was passiert eigentlich danach? Das Ganze wurde uns verheißen. Ich möchte uns aus 2. Petrus 3, Vers 13 lesen. Wir warten aber auf einen neuen Himmel und eine neue Erde nach seiner Verheißung, in denen Gerechtigkeit wohnt. Wir warten auf einen neuen Himmel und auf eine neue Erde. Und meine Frage hier schon an uns, meine Lieben, warten wir wirklich auf diesen neuen Himmel, auf diese neue Erde? Warten wir darauf? Wir haben noch eine Schriftstelle, die uns schon vorgelesen wurde. Da sagt Herr Jesus im Einleitungswort: In meines Vaters Haus sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich es dann zu euch gesagt, ich gehe hin, euch die Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe, euch die Stätte zu bereiten, will ich wiederkommen und euch zu mir nehmen, auf dass auch ihr seid, wo ich bin. Unsere jetzige Erde, unser jetziger Himmel, all das, was wir mit unseren Augen sehen können, das ist nicht die neue Erde und der neue Himmel. All das Sichtbare, es wird einmal vergehen. Aber der Herr Jesus hat einen Plan. Und wisst ihr, der Herr Jesus, er hat nicht nur einen Plan, wie er die sündenverdorbene Menschheit retten möchte, sondern Gott hat immer einen Plan. Und Gott hat auch einen Plan, meine Lieben, für uns, wenn es hier auf dieser sichtbaren Erde zu Ende gehen wird. Und ich möchte uns einen kleinen Einblick oder Vorgeschmack dessen geben, was das Wort uns in Offenbarung 21, die erste fünf Verse auch sagt. Offenbarung 21. Und ich sah einen neuen Himmel, das schreibt Johannes, und eine neue Erde. Denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen und das Meer ist nicht mehr. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen, bereitet wie eine geschmückte Braut für ihren Mann. Und ich hörte eine große Stimme von dem Thron her, die sprach: Siehe da, die Hütte Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden seine Völker sein, und er selbst, Gott mit ihnen, wird ihr Gott sein. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen, und der Tod wird nicht mehr sein. Noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Und der auf dem Thron saß, sprach: Siehe, ich mache alles neu. Und er spricht: Schreibe nun, schreibe, denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiss. Ein Ort, meine Lieben, wo wir uns, wie soll ich sagen, Gedanken machen können, wie wird es dort überhaupt sein? Und das Wort Gottes gibt uns so einige wenige Einblicke. Es wird definitiv ganz anders sein. Ganz anders insofern, wenn wir, ich sag mal, unsere Situation betrachten, wo vielleicht der eine und der andere sagt: Ja, das Leben, es ist nicht einfach. Man muss irgendwie, die Jüngeren würden sagen, man muss immer zur Schule gehen, man muss lernen. Die, wo älter sind, die sagen: Mensch, ich muss immer zur Arbeit gehen, ich habe meine Pflichten, meine Aufgaben, ich muss meine Familie versorgen. Vielleicht der eine, der andere, der mit Krankheit behaftet ist, Da wird noch eine ganz andere Facette uns erzählen und wird sagen, das Wertvollste, was man haben darf, das ist doch die Gesundheit. Ohne die Gesundheit, was nützt einem das schöne Haus? Was nützt ein gutes Einkommen? Aber meine Lieben, wenn wir weiter schauen, es gibt viele Menschen, die nicht ihr tägliches Auskommen haben, die hungern müssen, die wirklich am Rande der Armut oder in Armut leben und dann auch viele Situationen, wo Menschen durch Krieg gebeutelt sind, wo Umweltkatastrophen kommen, wo auf einmal Situationen in ihr Leben kommen, wo sie durch Leid hindurchgehen müssen. Und nicht für jeden, bildlich gesprochen, scheint jeden Tag die Sonne, sondern es sind Tage, die einem nicht gefallen. Und der eine und der andere, er seufzt auf und sagt, Mensch, ein schweres Leben, ein schweres Los ist mir persönlich zugefallen. Und ganz, ganz anders, meine Lieben, wird dieser neue Himmel, diese neue Erde uns geschildert. Ein Ort, wo Gott sagt, dass er selber, er wird sichtbar für diejenigen sein, die dort sein werden. Jetzt leben wir ein Leben des Glaubens und nicht des Schauens. Aber nachher wird Gott mitten unter ihnen sein. Und Gott wird all das, was einem so bedrückt, belastet hat hier auf dieser Erde, sagt er hier in dem 4. Vers, und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Und der Tod wird nicht mehr sein. Der Tod wird nicht mehr sein. Wir sprechen nachher nicht von etwas Vergänglichem, sondern Gottes Wort sagt uns immer wieder, dass da Jesus gekommen ist, um uns ewiges Leben zu schenken. Ewiges Leben. Und nicht, wie wir hier auf Erden ein zeitlich begrenztes Leben genießen dürfen. Da wird kein Leid noch Geschrei und kein Schmerz mehr sein. Denn das Erste ist vergangen. Und er sagt dann so klar und deutlich, schreibe, denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiss. Und ich möchte uns, meine Lieben, nochmal hier jetzt schon flankierend fragen. Warten wir wirklich auf diese neue Erde und diesen neuen Himmel? Haben wir wirklich so eine tiefe Sehnsucht danach, einmal dort zu sein? Wir haben aber auch einen sehr ernsten Gedanken in Offenbarung 21. Und ich wünsche so sehr, wir können dieses Kapitel nicht heute komplett durchlesen und betrachten. Nehmt euch bitte die Zeit. Nehmt euch die Zeit und lest dieses Kapitel in Ruhe durch. Wo uns einfach die Herrlichkeit der neuen Erde, des neuen Himmels beschrieben wird, des neuen Jerusalems. Und dann kommt aber in dem 27. Vers ein sehr ernster Gedanke. Aber etwas Unreines wird dort niemals Einlass finden. Wer Dinge tut, die Gott verabscheut und sich in seinem Handeln von der Lüge leiten lässt, darf nicht hineingehen. Zutritt haben nur die, die im Lebensbuch des Lammes eingetragen sind. Zutritt haben nur die, die im Buch des Lebens eingetragen sind. Ich glaube, dass viele Menschen mit diesem Gedanken, mit dieser Hoffnung leben, ja, wenn es auch hier auf der Erde ja, schwer ist, wenn ich durch schwierige Zeiten durchgehen muss, aber irgendwann mal wird es anders werden. Die Hoffnung, sie ist irgendwie den Menschen gegeben, und das ist auch gut so, dass man schon hier denkt, ja, es ist vielleicht eine schwere Zeit, eine vorübergehende Natur, es wird irgendwann mal besser werden. Und diejenigen, die wirklich das Wort haben, die Bibel haben, die sich hier auskennen, die richten ihren Blick viel mehr auf das, was ja kommen soll. Aber meine Lieben, das Ganze ist an Bedingungen geknüpft. Wir können nicht einfach so es nur wünschen und hoffen, sondern, wie wir gehört haben letzten Sonntag, wir brauchen eine Heilsgewissheit. Wir brauchen eine Heilsgewissheit, dass unser Name im Buch des Lebens eingetragen ist. Und das ist, meine Lieben, das Ticket, wenn ich so sagen darf, das uns den Eingang in dieses neue, in diese neue Erde, in den neuen Himmel auch gibt. Es wird definitiv eine Eingangskontrolle geben. Und meine Lieben, diejenigen, die vielleicht nur die Hoffnung haben, aber keine Gewissheit des Heils, welche Enttäuschung werden sie einmal erleben, wenn sie sich einmal vor Gott verantworten müssen? Welche Enttäuschung. Und wisst ihr, die Auswirkungen, sie werden ja für Zeit und für Ewigkeit sein. Da sprechen wir nicht von einer zeitlich begrenzten Zeit, sondern eine Auswirkung, die für alle Ewigkeit auch andauern wird. Und nun möchte ich, meine Lieben, zu dem dritten Punkt kommen, der für mich persönlich so auf dem Herzen liegt. Freust du dich, bald bei dem Herrn zu sein? Wir haben die Zeit des Wartens jetzt. Und da erinnert uns der Advent, es ist die Zeit des Wartens. Und die Apostel und all die ersten Christen aus Titus 2, Vers 13 lesen wir, sie warteten auf die selige Hoffnung und Erscheinung der Herrlichkeit des großen Gottes und Heilandes Jesu Christi. Es ist die Zeit des Wartens. Und meine Lieben, ich bin überzeugt, hier kommt es darauf an, wie wir warten. Es kommt auf unsere Erwartungshaltung auch an. Und meine Lieben, wenn Menschen an das, was bisher gesagt wurde, nicht glauben, dass sie meinen, ja, das Leben ist hier auf Erden, so wie ich es sehe, und was interessiert mich eigentlich danach, wenn ich sterbe? Die anderen mögen es vielleicht wohl wissen, aber es nicht so ernst nehmen. Und für beide Seiten ist es ja der Punkt, dass es die logische Schlussfolgerung geben wird, dass der Mensch sich auf das Zeitliche, auf das Irdische konzentrieren wird und wird sich hier auf der Erde, wie soll ich sagen, es bequem einrichten wollen, so dass man lange leben kann, dass man sicher leben kann. Das sind die ganz normalen Gedanken des Menschen. Hier auf der Erde, das, was sichtbar ist, da möchte ich es mir gut gehen lassen. Aber diejenigen, die wirklich verstanden haben, was das Wort uns hier sagt, dass es einen neuen Himmel, eine neue Erde geben wird, sie werden diese Zeit des Wartens dazu nutzen, dass sie sich persönlich vorbereiten für die lange Ewigkeit, dass sie Sorge tragen, dass ihr Name im Buch des Lebens steht und dass sie mit allen Menschen, wo sie Kontakt haben, dass sie in dieser Art und Weise leben, dass sie einander wirklich eine Hilfe sind, eine Freude sind und dass man dann gemeinsam den Weg auch zum Himmel auch geht. Meine Lieben, diese Zeit des Wartens, sie ist diese große Gnadenzeit, die Gott uns gegeben hat. Die Gnade, die wir haben dürfen, um uns persönlich vorzubereiten. Und darum ist hier der Gedanke, dass wir durch den Heiligen Geist hier angesprochen werden, dass er uns das Ganze groß und wichtig doch machen möchte und dass wir persönlich bereit sind. Das ist die Botschaft in dieser Zeit der Gnade, dass wir persönlich bereit sind für das Kommen des Herrn Jesus, denn er wird unerwartet kommen. Wir werden nachher keine Zeit haben, noch irgendetwas in Ordnung zu bringen mit irgendeinem Menschen und geschweige denn auch mit Gott. Aber diese Zeit, es ist auch eine Zeit der Vorfreude. Ich habe ein Zitat mal gelesen, die schönste Art des Wartens ist die Vorfreude. Und wie freuen sich, meine Lieben, doch die Kinder auf Weihnachten? Ist es nicht so, Kinder? Freut ihr euch auf Weihnachten? Das glaube ich schon. Bei uns war es früher so üblich, dass wir den Weihnachtsbaum einen Tag vor Heiligabend aufgestellt haben. Und dann haben die Eltern die Geschenke schon reingetragen, unter den Baum gelegt. Und dann wurde aber die Tür geschlossen. Und diese Zeit für uns Kinder, das ist eine ganz, ganz spannende Zeit gewesen, wie man immer so an dieser Tür da vorbeigeschlichen ist, wenn da vielleicht jemand reingegangen ist oder rausgegangen ist, dass man vielleicht so mit einem Auge so einen Einblick bekommt. Wie sieht der Weihnachtsbaum aus? Welche Geschenke sind da? Welches Geschenk liegt vielleicht für mich persönlich da? Die schönste Art des Wartens ist die Vorfreude. Und meine Lieben, das ist jetzt der Gedanke, der mich so beschäftigt hat. Können wir nicht in dieser Hinsicht von den Kindern lernen? Dass wir in dieser gleichen Erwartung, mit dieser gleichen Vorfreude daran denken, der Herr Jesus, er kommt. Er kommt und diese Vorfreude, wie es dort einmal sein wird bei dem Herrn Jesus. Ich bin so gespannt, wie es sein wird. Wie wird es eigentlich sein, wenn der Herr Jesus mit uns persönlich dann sprechen wird? Wie wir all die Fragen unseres Lebens, diese Wendungen des Lebens, die wir nicht so verstehen, wie wir sie ihm vortragen werden, unsere Fragen stellen werden und wie er uns alles erklären wird. Weißt du, in dieser Situation, da war es in deinem Leben so und so gewesen. Vielleicht wurden wir völlig unbewusst vor so vielen Gefahren verschont. Und er wird es uns alles erklären. Wir werden all die Heiligen sehen, die vor uns gelebt haben, die von uns schon gegangen sind, die eine gute Spur hinterlassen haben. Es wird ein großes Wiedersehen geben. Und es wird, wie das Wort Gottes uns sagt, die Hochzeit des Lammes sein. Die Hochzeit des Lammes, wo die Gemeinde, die Braut Christi, endlich mit ihrem Bräutigam zusammenkommen darf. Und sie dann die Hochzeit feiern dürfen und dann für alle Ewigkeit zusammen sein dürfen. Ich glaube, es gibt für eine Braut hier auf Erden keine größere Vorfreude. In dem Sinne, dass sie gemeinsam mit dem Bräutigam diese Zeit der Vorbereitung auf die Hochzeit durchgehen. Und je näher dieser Tag kommt, desto größer ist die Vorfreude auf die Hochzeit. Und dass wir dann zusammen auch sein dürfen. Und wenn wir, meine Lieben, diesen Gedanken auf das Geistliche übertragen, sollte nicht diese Vorfreude, diese Erwartung unser Herz erfüllen? Aber ich möchte noch weitergehen. Jemand hat gesagt, die Vorfreude ist die beste Freude. Und ich glaube, dass es hier nicht zutreffen wird, meine Lieben. Weil das, was wir tatsächlich erleben werden, das übersteigt, meine Lieben, das übersteigt definitiv das, was wir jemals hier auf dieser Erde irgendwie in menschlichen Worten beschreiben können, wie wir es uns irgendwie vielleicht gedanklich zurechtlegen können, das wird definitiv all das weit übertreffen. Wenn wir zum Beispiel in Johannes, in Offenbarung 21 reingehen, was Johannes uns hier hinterlassen hat, das neue Jerusalem. Es ist so wunderbar, wenn wir dann das Ganze lesen, dass die Grundsteine der Stadt, die sind aus Edelsteinen geschmückt. Die Mauer, die ist aus Jaspis, aus einem Edelstein gebaut. Und die ganze Stadt ist dann innen auch mit Gold bekleidet. Und meine Lieben, das sind ja nur Beschreibungen mit den wertvollsten Materialien, können wir so sagen, die wir überhaupt hier auf der Erde haben. Um uns so eine kleine Vorstellung zu geben, wie es dann sein könnte in der Zukunft. Aber ich bin überzeugt, dass es, wie uns hier Apostel Paulus auch schreibt, in 1. Korinther 2, Vers 9, was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört und in keinem Menschenherz gekommen ist, was Gott denen bereitet hat, die ihn lieben. Ich weiß, meine Lieben, das sind alle so bekannte Verse. Aber lasst uns einfach die Worte auf unser Herz durchwirken. Was bedeutet es? Es ist tatsächlich so, keiner von uns hat es je gesehen. Kein Auge und kein Ohr hat es auch je gehört, wie es tatsächlich dort sein wird. Und in kein Menschenherz ist es tatsächlich gekommen. Wir können uns Gedanken machen, wie es sein könnte, aber wie es in Wirklichkeit ist, können wir hier auf der Erde nicht richtig ergreifen. Und meine Lieben, das hat Gott denen bereitet, die ihn lieben. Und jetzt, meine Lieben, wird der eine der andere sagen, Mensch, aber das Leben hier, es ist doch von so manchen Schwierigkeiten auch begleitet. Und manche lassen sich, wie soll ich sagen, durch diese Schwierigkeiten diesen Blick auf den neuen Himmel, auf die neue Erde auch nehmen. Und ich möchte uns einen ermutigenden Vers auch weitergeben, aus 2. Korinther 4, Vers 17. Denn unsere Bedrängnis, die schnell, vorübergehend und leicht ist, verschafft uns eine ewige und über alle Maßen gewichtige Herrlichkeit. Meine Lieben, wenn wir durch schwere Zeiten gehen, dann lasst uns daran denken, das Alter Sichtbare, es ist vergänglich und von einer gewissen Zeitdauer hier. Und das Ganze gehört wirklich im Glauben überwunden, weil wir ja hier das Leben des Glaubens erführen und nicht des Schauens. Aber meine Lieben, wir wollen uns immer wieder auf das Wort auch stützen. Und uns es nicht nehmen lassen, dass wir sagen, was auch immer kommen mag in der Zukunft, wenn der eine der andere Angst hat, dass die Preise steigen werden, dass Verfolgungen kommen, dass Krieg ausbricht. Es wird so viel schwarz gemalt. Und von dem einen und dem anderen werden wir nicht verschont bleiben. Aber meine Lieben, lasst uns daran denken, das Ganze ist von zeitlicher Dauer. Von zeitlicher Dauer, aber das, was Christus, was Gott für uns vorbereitet hat, das wird in alle Ewigkeit andauern. Lasst uns diese Hoffnung ins Herz ganz, ganz tief auch hineinschreiben. Und jetzt möchte ich uns mit einer Frage konfrontieren. Wir haben bisher gesprochen von dem zweiten Kommen Jesu. Aber wir haben noch eine Facette, dass keiner von uns tatsächlich sagen kann, wann er persönlich von dieser Erde gehen muss. Und wir wissen nicht, wie lange diese Gnadenzeit für uns persönlich noch andauern wird. Werde ich das biblische Alter von 70, 80 Jahren erreichen? Oder wird Gott viel, viel früher die Zeit für mich bestimmen? Keiner von uns weiß es tatsächlich. Und darum ist die Frage, nochmal mit dieser Überschrift, freust du dich bald bei dem Herrn zu sein? Da kommt jetzt dieser Unterpunkt, hast du Lust abzuscheiden? Das ist eine sehr, wie soll ich sagen, eine ungewöhnliche Frage, weil diese Frage hat sich Apostel Paulus auch gestellt. Und er hatte so zusammengefasst in Philipper 1, Vers 21. Denn der Inhalt meines Lebens ist Christus und deshalb ist Sterben für mich ein Gewinn. Andererseits kann ich, solange ich noch hier auf der Erde lebe, eine Arbeit tun, die Früchte trägt. Daher weiß ich nicht, was ich vorziehen soll. Ich bin hin und her gerissen. Am liebsten würde ich das irdische Leben hinter mir lassen und bei Christus sein. Das wäre bei weitem das Beste. Doch ihr braucht mich noch und deshalb, davon bin ich überzeugt, ist es wichtiger, dass ich weiterhin hier auf der Erde bleibe. Der Apostel Paulus, er hat etwas von dieser Tiefe hier erfassen dürfen, dass er zum einen sagt, was wirklich Priorität in seinem Leben hat. Dass er sagt, der Inhalt meines Lebens ist Christus. Das ist so dieser feste Anker. Das ganze Leben, es dreht sich um Christus. Christus ist mein persönliches Leben. Und wenn ich an die Zukunft denke, dann denke ich wiederum an Christus. Mein Leben ist Christus. Der Inhalt meines Lebens ist Christus. Und darum kommt er zu dieser Aussage, wenn ich einmal von dieser Erde gehen werde, dann ist Sterben für mich Gewinn. Wer kann das eigentlich so ganz frei und offen sagen, dass Sterben Gewinn sein wird? Ich habe mal eine Aussage gelesen, die es, glaube ich, sehr gut auf den Punkt bringt. Da hat jemand so gesagt, wenn wir auf unsere Erde kommen, dann kommen wir mit offenen Händen auf diese Erde. Ein Baby, es hat nichts in den Händen, wenn es kommt. Und wenn wir von dieser Erde scheiden, dann sind unsere Hände wieder leer. Dann heißt es so, und dazwischen bilden wir uns ein, dass wir in den Händen etwas besitzen dürfen. Es ist tatsächlich so. Wir kommen ganz nackt mit leeren Händen auf diese Erde und meinen dann im Verlauf des Lebens, dass wir etwas haben, dass wir etwas besitzen, worüber wir verfügen können, und merken dann, wenn wir von der Erde gehen müssen, dass wir alles hier lassen müssen. Wir können nichts mitnehmen, wir gehen wieder mit leeren Händen auch weg. Und die Frage ist, wenn du, meine liebe Seele, deinen Fokus auf das zeitliche, irdische, schöne Leben hier gesetzt hast, was hast du nachher davon? Und wie wunderbar ist es, mit dem Apostel Paulus zu sagen, der Inhalt meines Lebens ist Christus. Und darum ist das Scheiden für mich kein Verlust, es ist ein Gewinn für mich. Aber er ist auch so nüchtern, dass er sagt, ich habe doch hier Pflichten. Ich habe Aufgaben hier und ich möchte die frohe Botschaft des Evangeliums auch anderen Menschen weitergeben. Ich möchte mit den Menschen, den Gott mir anvertraut hat, so umgehen, dass ich Gottes Liebe weitergeben darf, dass ich die Hoffnung weitergeben darf, dass ich Menschen in dem Sinne zu Jesus führen darf und dass wir dann zusammen einmal in alle Ewigkeit bei Christus sein dürfen. Die Luther-Übersetzung sagt den 23. Vers so, denn es liegt mir beides hart an. Ich habe Lust abzuscheiden und bei Christo zu sein. Und darum diese Überschrift, hast du Lust abzuscheiden? Und ich bin überzeugt, jeder, der keine Heilsgewissheit hat, er wird hier ein klares Nein sagen müssen. Ein ganz klares Nein. Und auch wir, die wir in Christus sind, wir sind so hin und her gerissen. Ist es nicht so? Wir sind hin und her gerissen. Wir sehen ganz genau unsere Pflichten und Aufgaben, vielleicht unsere Kinder, die noch ferner sind von Gott, unsere Verwandten, wo wir es empfinden, wir müssen weiter beten. Gott hat eine Zeit uns gegeben und wir haben eine Aufgabe hier. Und darum wollen wir diese Aufgabe wirklich auch ausfüllen und die Zeit hier auch nutzen. Und auf der anderen Seite, meine Güte, wie gerne wäre ich schon dort oben. Apostel Paulus sagt uns noch in 2. Korinther 5, ab dem 6. Vers, diese wunderbaren Worte. Deshalb kann nichts und niemand uns unsere Zuversicht nehmen. Wir wissen zwar, solange dieser Körper noch unser Zuhause ist, sind wir fern vom Herrn. Denn unser Leben hier auf der Erde ist ein Leben des Glaubens, noch nicht ein Leben des Schauens. Und doch sind wir voll Zuversicht. Und unser größter Wunsch ist, das Zuhause unseres irdischen Körpers verlassen zu dürfen und für immer daheim bei dem Herrn zu sein. Daher haben wir auch nur ein Ziel, so zu leben, dass er Freude an uns hat. Ganz gleich, ob wir schon bei ihm zu Hause oder noch hier in der Fremde sind. Worte, die mich persönlich sehr berührt haben. Wir sind voll Zuversicht, sagt hier der 8. Vers. Und unser größter Wunsch ist, meine Lieben, der größte Wunsch des Lebens, sagt Apostel Paulus so, das Zuhause unseres irdischen Körpers verlassen zu dürfen und für immer bei dem Herrn zu sein. Meine Frage ist es wirklich auch unser größter Wunsch, dass wir diese irdische Hütte endlich mal verlassen dürfen, um in alle Ewigkeit bei ihm zu sein? Und Apostel Paulus, er bringt es so auf den Punkt, diese Zeit des Wartens, die Zeit der Gnade, die Gott uns gibt, so auszufüllen, dass er sagt, daher haben wir auch nur ein Ziel, so zu leben, dass er Freude an uns hat. Und diese Frage, ob Gott Freude an dir persönlich hat, das kannst nur du persönlich auch beantworten. Hat Gott Freude an dir? Wenn du Freude an dem Herrn hast, dann wird Gott auch Freude an dir haben. Das können wir hundertprozentig sagen. Und darum, meine Lieben, lasst uns so leben, dass er Freude an uns auch hat. Und das Thema ist ja, ich komme wieder. Was löst diese Aussage bei uns aus? Bei dem einen ist es wirklich ein ganz banges Gefühl. Ein banges Gefühl, wenn der Herr Jesus kommt, ich bin jetzt noch nicht vorbereitet. Ich muss noch etwas in Ordnung bringen, mit Gott selber, mit den Menschen. Aber für den anderen ist es eine Freude, dass endlich der Tag gekommen ist, zu dem wir so lange aufgeschaut haben. Und das sind, meine Lieben, diese zwei Nuancen dieser Frage. Ich komme wieder. Was löst diese Aussage bei dir persönlich aus? Das ist dieser letzte Vers. Da sagt Herr Jesus, er sagt, der dies bezeugt, ja, ich komme bald. Das sind die letzten Verse der Bibel. Da schließt sich das ganze Wort Gottes mit diesem Gedanken. Ja, ich komme. Wieder können wir sagen, und jetzt fügt der Herr Jesus noch etwas hinzu, ich komme bald auch. Was bedeutet dieses bald für uns? Das wissen wir nicht. Definitiv ist es so, dass Gott dann kommen wird, wenn es in dem Ratschluss Gottes beschlossen ist. Was bedeutet es bald für mich ganz persönlich, für dich persönlich? Wir wissen nicht, wann unser persönliches Leben zu Ende geht. Wir wissen es nicht. Und darum, meine Lieben, ist doch der Gedanke, dass wir vorbereitet sein müssen. Wie auch immer dieses bald aussieht, aus der Zeit Gottes. Und dann diese Aussage, die Johannes uns hier hinterlassen hat, Amen. Und dann diese Bitte, ja, komm, Herr Jesus. Liebe Seele, kannst du diese Bitte wirklich mit Freuden bestätigen? Hast du so eine tiefe Freude auf die ewige Seligkeit, um einmal bei dem Herrn Jesus zu sein? Ich freue mich persönlich, meine Lieben, auf die Wiederkunft Jesu und wünsche es einem jeden Einzelnen von uns. Gott segne uns. Amen.